Bruder Heller sprach am 17. Mai 1973 der Süddeutschen Gemeinschaft in Reutlingen über das Thema Wesen des Todes und Überwindung des Todes.
Meine Brüder, meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten in der Seelen Gottes, lasst mich an diesem letzten Abend, an dem ich bei euch sein darf, ein Zeugnis sagen über das Wesen des Todes, dessen dunkle Schatten wir auf allen Gebieten menschlichen Daseins spüren, denn wir leben in einer stärkeren Welt vom Wesen des Todes und von der Überwindung des Todes. Durch das Leben ein Zentralthema der Christ. Eine Zentralfrage für die Menschheit, für jedes denkende Wesen, für jeden von uns. Was ist der Tod? Wir müssen ein paar Bibelwochen aneinander hängen, wenn wir einigermaßen die wichtigsten Probleme aufzeigen wollten. Ich will euch aber nur einige Linien sagen. Was ist der Tod? Der Tod ist ein Punkt, Ausschluss, nicht mehr hinterher, sagen viele. Der Tod ist ein Fragezeichen, sagen andere. Man weiß nicht, kommt noch was? Und was kommt? Und wie wird das sein? Man weiß nicht. Doch keiner wiedergekommen, sagen die Leute. Sie ist aber einer wiedergekommen. Und der kommt bald wieder. Zum Leben, zum Sieg, zur Freude, zur Herrlichkeit, für die, die an ihn glauben. Also, der Tod ist nicht hoch, los, aus. Der Tod ist ein Fragezeichen, wo ich noch nicht. Der Tod ist ein Doppelpunkt. Jetzt kommt das wahre Leben. Das, was Leben ist, wozu wir geschaffen sind. Wonach unser ganzes Herz dürstet und frei und zu sehen. Das kommt erst. Was wir bis jetzt gelebt haben, das war ja gar kein Leben. Das war ein mühsames, gequält werden, enttäuscht werden, hin und her gestoßen werden. Ein paar lichtvolle, schöne Tage. Und dann wieder Nacht und Angst und Schuld und Sünde und Verzweiflung. Und da gehört ihr in jeder Familie. In jeder. In deiner, auch in meiner. Auch in der. In Jesu. War auch voll Tragödie. Das Leben Jesu. Seine Vorfahren. Durch deren Mutterleib erging. Hure Rahab, Ehepräsident Bathsheba und so weiter. Was sind das für Tragödien? Ich will also zuerst sagen, was der Tod ist. Und dann sagen, wie er beseitigt wird. Und was nach ihm kommt. Dass euer Herz froh wird. Dass er in dieser Abendstunde neues Vertrauen fasst. Dass durch das Volk Kräfte, Lösungen und Fähigkeiten in euer Leben hineinströmen, die euch erfüllen, bis zu dem Augenblick, da unser Herr wiederkommt, um uns einzuholen. Das möchte ich sagen. Das soll diese Stunde sein. Das ist der Tod. Erstens. Der Tod ist Beziehungslosigkeit zur Umwelt Da erlebt man zur Innenwelt und zur Überwelt keine Beziehung. Wenn da ein Toter liegt, dann könnt ihr beleidigen oder loben. Wie reagiert er darauf? Nein. Es ist gekränkt, wenn man ihn beleidigt. Und wenn er ihn mit einer Nadel sticht, mit einer Flamme brennt, was macht er dann, der Tote? Nicht. Tod ist Beziehungslosigkeit. Wer keine lebendige Beziehung zu seinem Gott hat, durch Jesus Christus, der ist doch tot in Sünden und Übertretung. Aber nicht nur zur Außenwelt, auch zur Innenwelt. Das, was jetzt in unserem Herzen vorgeht, dieses Ahnen, dieses Suchen, dieses Weinen, dieses Sehen, dieses Schreien, all das, das ist aus, wenn er da liegt. Ist für Israel. Tod sein heißt ohne Beziehung zu Gott sein. Wie sagt der Vater über den verlorenen Sohn? Mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Ich habe mir schon eine Antwort auf Leben. Er scheint sich hier. Das war Nummer eins, Tod ist Beziehungslosigkeit für Unwillen und Übergang. Zweitens, Tod ist Kraftlosigkeit. Ein Tod, der ist so unfähig, der kann doch nicht mal eine Mücke fortjagen. Der liegt da kraftlos. Wie seid ihr kraftlos geworden? Rufen die Toten in Jesaja 14 den anderen Fürsten der Erde zu, die da sterben. Seid auch ihr so kraftlos geworden? Heute haben wir noch Kraft zum Glauben und zum Hoffen und zum Lieben und zum Zeugnis geben für unseren Herrn und Heiland. Und unserem Gott ein Opfer des Lobes zu bringen. Diese frohe Kraft, die uns beseelt und die dadurch, dass wir sie vertrauen, immer größer wird. Wer lieben und glauben und hoffen kann, loben und danken kann, der verzehrt nicht seine Kraft, der erneuert seine Kraft. Er wird wie ein Adler, der aufsteigt mit Jauchzen, mit einem Freude der Freude durch die Wolken stößt, der Sonne entgegen. So steht es geschrieben, das sei er Christ. Meine Freunde, Kraftlosigkeit ist ein Zeichen, des Todes. Denn ein Sterbender, ein Gottloser, ein Mensch ohne Christus, der hat seine Quellen in sich. Wenn die erstorben sind, ist aus. Aber wer sagen kann, alle meine Quellen sind in dir. Die Quelle der Kraft, die Quelle der Freude, die Quelle des Friedens, die Quelle des Segens, alle unsere Quellen sind in ihm. Der bereit ist, Stunde um Stunde uns zu speisen aus diesen Quellen. Und wo diese Quellen nicht da sind, da ist der Mensch dort in Sünden und Übertretung. Die meisten Menschen, die da rumlaufen, die sind tot. Paulus schreibt in Epheser 2, ihr wart tot in Sünden und Übertretung. Das heißt nicht, ihr habt ihn verreckt und im Grab gelegen, sondern nein. Die waren einfach ohne Gott und ohne Jesus. Ein Mensch ohne Gott und ohne Jesus ist für Gott tot, ist in sich tot und ahnt so etwas. Es kommt zeitweise über ihn, alles umsonst, alles verwehen, alles sinnlos. Drittens, der Tod ist ein Zustand der Fruchtlosigkeit. Wenn ein Baum tot ist, bringt er keine Frucht. Aber wenn ein Baum lebt, wenn er Knospen hat, Blätter, Blüten, der lebt, der bringt Frucht. Und so sind auch wir, wenn wir ohne Gott und ohne Jesus sind, Menschen, deren Leben ist sinnlos. Das ist die größte Not, die es gibt. Mein Leben hat ja gar keinen Zweck. Mein Leben ist ja ein elender Dreck. Mein Leben ist ja nur Triabas und Scheinheiligkeit. Mein Leben ist ja nicht wert, gelebt zu werden. Was hat es für Sinn? Aus, ich mach Schluss, ich will und kann nicht mehr. Große haben schon viele Leute zu mir gesprochen. Und manche habe ich 5 Minuten vor ihrem Tode aus ihrem Selbstmordversuch noch herausbrechen dürfen. Könnte Geschichten erzählen, wenn ein Mensch an der Sinnlosigkeit seines Lebens verzweifelt. Fruchtlosigkeit. Das ist Tod. Tod ist auch, und das hängt damit zusammen, Freudlosigkeit. In dir ist Freude. Jesus, meine Freude. Meine Herzensweide. Jesus, meine Tier. Der das sagen kann, aus tiefem Herzen, aus höchstem Herzen, mit strahlenden Augen, dann erlöst ein lebendiger Mensch. Der ist jung und groß. Ich bin ein junger, hoher Mensch. 2 Jahre bin ich 80. Aber ich bin ein junger Mensch. Ich gehe aus der ewigen Jugend entgegen und spüre etwas von den Kräften der oberen Welt schon jetzt in meinem Herzen so beglückend, dass ich manchmal jauchze vor Freude. Ja, Tatsache. Guck mich nur an. Das ist wahr. Ich bin seit 55 Jahren ein glückseliger Mensch. Und meine Glückseligkeit ist wieder größer geworden. Ich habe auch manchmal Pippelbaum geschlagen und mal Zeiten gehabt der Depression. Aber die wurden wieder erfüllt und überwunden durch die Kraft und Freude des Teams meines Heilandes auf wunderbare Weise. Ich sage also, Tod ist Freudlosigkeit. Es gibt einen geistigen Tod, also einen geistlichen Tod, einen leiblichen Tod und einen äonischen oder ewigen Tod. Tod heißt auf Griechisch Thanatos. Thanatos. Der verschiedene Tod. Man kann spazieren gehen draußen, Zigaretten rauchen, Bierbrechen, Kino gehen und so weiter und so weiter. Man ist tot, wenn ich Christus in uns tot. Der geistliche Tod. Und dann gibt es einen körperlichen Tod. Wenn man stirbt, bleibt nicht ein Tod. Es gibt aber auch einen Tod für eine oder mehrere oder alle Ewigkeiten. Aber ich sage jetzt gleich zu Anfang etwas, damit ihr nicht meint, ich hätte auch heute Abend ein trauriges Thema. Ach nein, ich habe heute Abend eine Freudenbotschaft. Alles, was einen Anfang hat, hat ein Ende. Und alles, was keinen Anfang hat, hat auch kein Ende. Wisst ihr jemand oder etwas, was keinen Anfang hat? Gott hat keinen Anfang. Und deshalb hat er auch kein Ende. Gott ist die Liebe. Deshalb hat die Liebe ja keinen Anfang. Der Gott ist die Liebe. Und wann hört die Liebe auf? Die Liebe hört nimmer auf. Nimmer, nimmer. Wenn alles andere abgewertet hat. Die Liebe hört nimmer auf. Der Hass hat einen Anfang. Die Sünde hat einen Anfang. Der Mord, der Tod. Die Finsternis, der Fluch, die Schuld, das Elend, der Jammer, die Verzweiflung, der Grauen und der Ekel, die haben allen Anfang. Sie waren nicht in der Urschöpfung. Die Urschöpfung war leuchtend und strahlend. Was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Das kann sein Kind verstehen. Und was keinen Anfang hat, hat auch kein Ende. Das ist eine ganz einfache, biblisch logische Wahrheit. Und nehmt die sie wird euch von gewaltiger Hilfe sein, ihn anzustellen. Was einen Anfang hat, hat ein Ende. Und was keinen Anfang hat, hat auch kein Ende. Das ist ein beglückendes, befreiendes Wort. Also es gibt einen äonischen Tod, der dauert ein Äon, und das ist tausendjährige Reich. Im tausendjährigen Reich werden nicht alle Menschen auferstehen. Die Sünde wieder den Heiligen Geist getan haben, werden tausend Jahre lang keine Vergebung bekommen und nicht auferstehen. Sie werden im Tode und in den Totenreichen bleiben. Das ist ein ernstes Ding. Gewaltiges Ding. Da müssen wir nachdenken. Nichts ist so sicher als der Tod. Alle Menschen müssen sterben. Ganz wahr. Ganz wahr! Wir müssen nicht alle sterben. Das heißt, wir sterben täglich. Aber Jugend unter uns her, ihr dürft die Entrüstung erleben. Vielleicht darf ich da auch erleben. Ich vollende in wenigen Tagen mein 78. Lebensjahr. Wenn ich entrückt werde, werde ich mich sehr freuen. Wenn ich nicht entrückt werde, dann sterbe ich halt. Aber ich werde auch nicht lange in der Ritterkiste bleiben. Glaube an die Auferstehung und glaube an die Auferstehung. Wie die Schrift sagt, was das ist, davon will ich jetzt nicht reden. Das ist eins der gewaltigsten, göttlichsten Themen, die es hier auch gibt. Aber ich will ja vom Tod reden, mit der Überwindung des Todes. Ich habe vorhin gesagt, Tod heißt Thanatos. Aber das Wort Thanatos bedeutet nicht nur, dass er alt ist, wenn ein Mensch alt ist und krank ist und das Herz aufhört zu schlagen und der Puls aufhört und die Atmung aufhört und der Tod. Das ist nur eine Bedeutung. Thanatos heißt auch toten Raum. Ein Raum, wo die Toten hingehen. Die gehen nicht alle in den gleichen Raum. Wenn jemand stirbt, der eine, der geht ins Licht nach oben, der andere geht in die Nacht nach unten. Ein Mörder, der hat versprochen bekommen vom Herrn Jesus, weil ich sage, wie heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist Glaube, der Mörder. Aber sein Glück, also ich bin so dankbar für diese Geschichte von diesem Fächer am Kreuz. Ja, also Tod ist ein Zustand, Tod ist ein Raum, Tod ist eine gewaltige Persönlichkeit, ist der stärkste und der Gegner des Teufels. Und deshalb wird der Tod als letzter Feind, wenn alle anderen Feinde Christi erledigt sind, wird der Tod ausgeschaltet und er wird getan. Und es ist schrecklich, den Tod zu schauen. Schrecklich. Und noch schrecklicher, den Tod zu schmecken. Es gibt Verheißungen, dass man unter gewissen Umständen, wenn man glaubt und ganz dem Herrn gehört und sein Leben gereinigt hat durch Beichte und Buße und Bekehrung und Hingabe, die sich jeden Tag und jede Nacht neu vollzieht in heiliger Dankbarkeit, braucht man den Tod weder zu schauen, noch braucht man ihn zu schmecken. Wunderbar. Was ist das so beglückend? Da sollten unsere Augen strahlen und leuchten, lieber. Die Tatsache, dass es einen ganz einfachen Weg ist, dem Tod zu entgehen, indem man das nicht ergreift. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Das ist nur durch dich, dass unser Herr und Heiland, in dessen Namen wir uns hier versammelt haben, der mitten unter uns ist, der jetzt an Jesus Herz anklopft. Und Jesus Herz hinein will. Ja, Freunde, das sind erste Dinge. Thanatos ist also ein Ereignis, da wird ich sterben. Thanatos ist ein Zustand. Thanatos ist eine Person. Es war ein Engelchen, der grauenhafteste, der furchtbarste, der letzte. Und dann ist der Teufel, wenn ihn der Tod verlassen hat. Was mit dem Tod geschieht, werde ich nachher sagen, dass wir staunen müssen. Ich will das auch nicht gewusst, was mit dem Tod geschieht. Ich lese es euch vor aus der Bibel, aus dem unbekannten Buch. Oh, wenn ihr wüsstet, dass jede Sorge und jede Angst und jede Lüge und jede Depression und alles, was uns niederdrücken will, was uns quält, was uns belastet, dass das Tod ist, Todesweg. Und das heute noch, jetzt, jeden Tag und jede Stunde des Tages und der Nacht, die Möglichkeit besteht, dieses Todeswesen ans Licht zu bringen, damit Gott diesen Tod verwandelt in Leben. Der Tod wird nicht zusammengefaltet und Papierkorb geworfen und in die Fitzvor, der kam nicht vor, für einen Dreck einer. Ja. So nicht. Der wird verwandelt, der wird eingehüllt in ein Priester geworden. Das Bild für den Tod ist das Schwert. Wir sind das Schwert über uns bringen, das heißt ein Tod. Und da war ein Schwert, großes Schlagschwert, das einem Riesen gehört. Das hat ein Hirtenknabe genommen, nachdem er mit seiner Schleuder den Riesen besiegt hatte. Und dann wurde das Schwert des Goliath eingehüllt in ein Ephod, in ein Priestergewand und in einem Heiligtum aufbewahrt. Aber ehe das geschah, hat der David das Schwert aus der Scheide gezogen hatte, was mit seinem Schwert gemacht? Bitte, was hat er gemacht? Wem? Ja, da hat der David, der Geliebte Gottes, Jesus, den Goliath, dieser Satan, mit seinem eigenen Schwert den Kopf abgeschlagen. Er hat durch den Tod, jetzt zitiere ich eine Hebräerstelle, durch den Tod, den zunichte gemacht, vernichtet, der die Gewalt über den Tod hat. Das ist der Teufel. Das ist der Text in Hebräer 3. Hebräer 2, 4, 3, wenn ich zitiere. Meine Brüder, Freunde, das eröffnet uns schon aus diesem wunderbaren. Und wir glauben, müssen die vielen Dinge dahin zum Besten, die vielen. Alle Dinge, die werden mal aufgezählt, die uns zum Besten dienen in Römer 8. Und unter den Dingen, die aufgezählt werden in Römer 8, die uns dienen, die uns möglich sind, so wie dem David, das Schwert Goliath gedient hat, um den völlig den Gar auszumachen. Und den Krieg zu dokumentieren, hier seht, hier ist das Haus des grausamen Riesen. Die Riesen sind ja hervorgegangen aus Verbindungen von Dämonen vom Himmel und Frauen auf der Erde. Das sind die Nephilim, die Riesen. Und der Goliath war so ein Mischling aus Dämonen und Menschen. Gibt es das heute auch noch so Sachen? Gibt es auch noch so Sachen? Ich habe gestern Abend, denke ich, ihre angedeutet, dass das heute noch vorkommt. Bei der Seelsorge habe ich das einige Male erlebt, dass wir Frauen und Mädchen erzählten, die einen Besuch bekommen von Dämonen. Grauenhaft. Ich weiß nicht, auch von anderen Brüdern, nur der Sohn von Bruder Wilhelm Busch und anderen Brüdern, ich weiß es das. Wir stehen vor grauenhaften Geheimnissen, wenn wir anfangen, die Bibel zu glauben, die uns auf alle Probleme Antwort gibt. Und Licht und Freude und Lösung, sodass ein Strom von Wonnen unser Leben durchfließt, wenn wir unsere Sünden losgeworden sind und haben sie dem Heiland gegeben. Und wenn Freude und Friede und ewige Jugend in uns hineinströmte, unser Geist, in unsere Seele und in unseren Körper, sind wir auch verfällt. Lass uns verfallen oder verwandelt werden und erguss werden. Brüder und Schwestern, es ist wunderbar. Aber ich will bei meinem Thema bleiben und sagen, der Tod ist im tiefsten Grunde ein Engelfürst. Er ist auch ein Raum. Der Tod gab die Toten, die in ihm waren. Das Meer gab die Toten. Das waren jedenfalls die Selbstmörder für die Meer. Die unterstehen einem. Es gibt gewisse Dinge, die lässt Gott nicht durch Engel oder Menschen, auch nicht durch uns, in Ordnung bringen. Gewisse Dinge. Das sind Hurerei und Ehebruch und Selbstmord. Die Hurer und Ehebrecher wird Gott richten. Sonst hat er alles Gericht den Sohn übergeben und der Sohn hat es uns übergeben. Wir sind hier nicht dafür, Engel und Menschen richten werden. Aber Ehebruch und Mord oder Tod, Selbstmord, und Hurerei wird Gott richten. Ich habe früher gemeint, vor 30, 40 Jahren, oh ja, da sagt Gott, die werde ich aber zwiebeln, die in diesen Sünden geraten sind. Oh, die werde ich mir ja nehmen. Genau umgekehrt. Niemand hat so viel Verständnis für die Sünden, die aus verlorener und unerkannter Liebe und verirrter und Satan verdorbener Liebe ins Menschenleben gekommen sind. Das ist Hurerei und das ist Ehebruch und das ist Selbstmord. Und die wird Gott richtig, das heißt, richtig machen. In Ordnung sein. Wozu vielleicht Äonen und Ewigkeiten nötig sind, je nachdem, ob einer bewusst recht in die Sünde gegangen ist oder seiner Schwachheit und Dummheit hineingeraten ist. Ja, habe ich ja auch nicht umgebracht worden, nur war eine Hure, die steht in Hebräer 11. Oh, ihr Pharisäer! Oh, ihr Pharisäer! Wenn wir wissen, wie die Not und Herzeleid ein Sünder mit seiner Sünde hat, wie denen zu mutig, wie elend und grauenhaft, wie denen zu mutig. Ich verstehe das nicht, dass die Sünder uns hassen müssen. Das verstehe ich. Wir standen mal in unserem Kollegium beisammen, bei einem, von einem Gymnasialaufbauzug, an dem ich tätig war, 12 Lehrkräfte. Da war auch eine Dame dabei, eine spitzhübsche Dame, die Lehrerin, Tochter eines Arztes. Da sagten sie, den Heller, der kann gar nicht bleiben.
Den kann ich gar nicht leiden.
Der Kerl, der strahlt und leuchtet so jeden Morgen und der kann ich gar nicht leiden. Und daneben stand der damalige nationalsozialistische Beauftragte mit seiner Uniform, war Oberstleutnant in Westsee. Eine Uniform sagte, Adolf, der hat gut lachen, dem sind seine Sünden vergeben. Sagt er. Wisst ihr, was ich da gesagt habe? Ich habe das Beste gesagt, was man sagen konnte. Wisst ihr was? Na, ratet mal. Ich sage, wir sind meine Sünden vergeben. So wie die Pharisäer in ihren Augen. Wenn es aber der sagt, der nationalsozialistische Beauftragte mit seinen Aufklappertäne, was wieder hat. Wenn der sagt, das brauchst du nicht mehr zu sagen. Ich verstehe diese Dame, dass sie mich hassen musste. Was verrissen, war ein edler Mensch, aber in Sünde gekommen. Zerrissen, wie gequält. Hast Erfahrungen mit den Gottlosen. Auf der Wahl verurteilt sie nicht. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Aber wer nicht richtet, der wird auch nicht gerichtet werden. Welche einfache Sache. Meine Freunde, der Tod, ein Raum, der Tod, ein Zustand, der Tod, ein Engelsfürst. Der Tod, ein Zeitpunkt, und der Tod eine Zeitdauer, der äonische, der ewige Tod. Durch einen oder zwei oder alle Äonen. Wie viele es gibt, weiß ich nicht. Die einen sagen 5, die anderen sagen 7, die anderen sagen 8, die anderen sagen 12, die anderen sagen 17 und einer sagt 50. Und ich glaube, der sagt 50, das ist ein Schwab. Schwaber. Das war der Michael Hahn. Habt ihr von dem gehört? Von Michael, ja? Ja, und der lehrt die 50 Äonen. Nach dem Hall- und Jubeljahr, alle 50 Jahre, wurde alles los und steigen lassen und sich heimgekehrt und bekam seine Schuld erlassen. Ein Vorbild von der Heimkehr des Weltalls nach Ablauf der Ewigkeit. Was sind das für Weisen? Wer verkündigt dies? Nur Gott. Nur Gott. Sag nicht ich. Sag ich nicht. Der Hochmut. Aber viele Freunde und Brüder, da bin ich in derselbe Weite und Tiefe und Höhe und Herrlichkeit, was ich euch auch hier sage, seit Jahren. Das ist der Tod. Und nun komme ich dran zu zeigen, wie der Tod überwunden wird. Ich habe euch eigentlich schon gesagt, ich habe gesagt, das Symbol, das Sinnbild, das hat alles sein Sinnbild in der Bibel. Für viele Sinnbilder. Sie haben gut geschrieben. 200 Symbole in ihrer Bedeutung. Mit 3000 Bibelstellen drin. Ja. Der eine oder andere hat vielleicht. Hat alles kein Sinnbild. In der Sinnbild des Todes ist das Schwert. Ich werde das Schwert halten. Das heißt, ich werde euch den Tod überliefern. Das Schwert ist das Symbol des Todes. Und deshalb hat auch der Goliath, als er da lag, bekam nicht etwa seinen Helm abgenommen oder sein Spieß oder sein Waffen, sondern sein Schwert. Und das hat der Hirtenschnabel rausgezogen. Gott abgeschlagen! Und dann hat er den Tod, hat er das Schwert, in eine Gottesanbetungsstätte gebracht, in ein Heiligtum. Aber eingewickelt und umhüllt mit einem Priestergewand. So ist der Tod nicht nur abgeschafft, sondern er hat eine höhere Funktion bekommen. So wie im tausendjährigen Reich die Schwerter und die Kanonen und alles Metall, das wird umgeschmolzen zu Sichen, zu Traumschweren, und für den Frieden. Und so wird einmal der Tod eine höhere Funktion haben. Ein Bahnbrecher, ein Vorbereiter des Lebens, der Tod. Oh, als ich das las zum ersten Mal, da hat mein Herz gejaust. Als ich sah, der Tod bleibt nicht ewig tot. Der Tod wird verwandelt in einen Lebensträger. Und du auch, und ich auch, und jeder, der dem Tod verfallen ist oder war, der soll verwandelt werden in ein Gefäß, in das Gott seinen Glanz, in seine Würde, in seine Schönheit, in seine Herrlichkeit hineinzieht. Zu welchem Zweck ist denn der Henoch entrückt worden? Ihr wollt doch alle entrückt werden, ihr Gläubigen. Nicht wahr? Ich auch? Wenn nicht, bin ich auch zufrieden. Ich habe es ja vorhin gesagt. Warum wurde der Tod entrückt? Da gibt es nur ein Buch der Welt die Antwort. Der Henoch. Die Bibel. Er wurde entrückt, damit er den Tod, wie geht es weiter, nicht sehe. Das ist ein Schriftgelehrter, ja, das ist ein Schriftgelehrter, ja. Damit er den Tod nicht sehe. Also ist es erstens etwas Grauenhaftes, den Tod sehen zu müssen. Ich weiß von einer Reihe von Sterbefällen, dass Leute unsagbar geschrien haben mit einem Geschrei, dass dieser Mensch nicht war. Sie haben den Tod gesehen. Manche, die sind dann wieder zu sich gekommen, die haben den Tod gesehen. Grauenhaft ist das dann. Und manche ließen ihn sogar, wie ich vorhin schon andeutete, schmecken. Den Tod. Wer an Christus glaubt, braucht den Tod weder zu sehen noch zu schmecken. Der Tod hat keine Gewalt mehr. Alles muss uns dienen, sagte ich vorhin schon, nach Römer 8, der Tod und das Leben. Alles. So wie das Schwert Goliath nicht mehr dazu diente, um den heiligen Volk Israel, den Führern, die Köpfe abzuhauen, sondern wodurch er seinen eigenen Kopf verlor und getötet wurde. Dass die Durchbrüche in den Sieg und über die Überwindung des Todes, wie die kein Menschenhirn ausdenken kann, wie sie nur Gottes Wirken sagen kann. Aber das gilt nicht nur für den Tod, das gilt für alle Schrecken, für alles Leid, für alle Ungerechtigkeit, für allen Jammer, für alles Elend und für allen Ekel, den wir auf der Welt durch Sterben und durch Leiden müssen. Diese Dinge, die werden nicht wie ein Gifthaufen einfach weggetan, Gott vergrabt ihn, sondern diese Dinge, die werden verwandelt. Wir haben in unserer Erde große Kohlenflöße. Die sind zum Teil verunreinigt mit anderen Gesteinen und so weiter. Großkohlenadern, auch Goldadern, aber ich spreche eben von den Kohlenadern. Diese Kohlen sind natürlich schmutzig, bröckeln ab und sind, ja, also sind nicht gereinigt. Man kann sie so auch nicht gebrauchen, die müssen nur irgendwie veredelt werden, diese Kohlen. Und wisst ihr, aus was die Kohlen bestehen? Wo sind die Gelehrten? Wo sind die Herren Akademiker mit ihrem Doktortitel? Die bestehen, ich sagte mal, aus Zähe. Und was heißt Zähe? Jawohl, Kohlenstoff. Aus reinem Kohlenstoff. Die Kohle besteht zu einem Großteil aus reinem Kohlenstoff. Aber dieser reine Kohlenstoff, der ist in der Kohle gefunden. Und nun, wenn die Kohle erlöst wird, oder viel so sagen. Und nun sagt mir mal etwas, was aus reinem Kohlenstoff besteht. der Diamant. Der Diamant ist reiner Kohlenstoff. Kohlenstoff und Diamant sind das Helle. Sie werden sagen, das ist unser Helle. Doch, doch, die sind das Helle. Und man kann heute schon, schon längere Zeit kann man das, aus Kohle, künstliche Diamanten machen, die genauso strahlen und herrlich sind wie die natürlichen Diamanten, die im Erdinnern durch Druck und durch Hitze und so weiter entstehen. Aber dass dieser Umwandlungsprozess, den unsere Chemie kann, indem sie denn die Kohle aus die Diamanten verwandelt, dieser Prozess kommt viel teurer als der Diamantwert ist, der daraus geforscht wird. Deshalb lässt man den und gebraucht nur die natürlichen Diamanten. Das ist eine wunderbare Tatsache. Alles, was Lach und Dreck und Dunkelheit und Not und Sünde und Jammer in unserem Leben ist, wird einmal in Herrlichkeit verwandelt. Es gibt keine Noten, keine Angst und kein Unrecht, das zu erleben. Und keine Tränen, die du geweint hast. Weißt du, in was deine Tränen verwandelt werden? In der Ewigkeit. Ich sag euch, die Perlen. Und wisst ihr, ich sag euch, die Tränen, die Perlen ja auch. Und wisst ihr, wie die Perle entsteht? Wenn eine Muschel, wenn es doch eine Muschel ist, nicht wahr? Wenn da ein Sandkörnchen in die Muschel hineinkommt, in das zarte Fleisch, da bildet sich Entzündungen in dem zarten Fleisch der Muschel. Und da sondert die Muschel gewisse Säfte aus. Und die legen sich um dieses Sandkörnchen. Und da wird aus diesem Sandkörnchen durch die Schmerzen und Heilaussonderung der Muscheln werden daraus Perlen. Durch die Schmerzen, davon muss die Muschel leiden, dass die Frauen ihr echtes Perlenkollier haben. Wer ein wenig hineinschaut ins Innere der Natur, der Staunen, wie Gott das alles angeordnet hat, dass aus Kohlen Diamant und dass aus schmerzlich verwundeten Fremdkörpern eines Sandkörnchens, das ist eine Siliziumverbindung, ein Silikat, Silizium, daraus werden Perlen. Und so verwandelt Gott allen Schmerz und allen Schmutz und allen Jammer und alle Verwundung und alles Weh. Genau der Herrlichkeit. Und wenn du und ich schon heute, schon jetzt, unser Leben und unser zerrissenes Herz, unsere ungebeichteten Sünden, Nachtsucht, Fresssucht, Diebstahl, Lüge, Geiz, die Sünde der Frommen, ja, und so weiter, wenn wir diese Dinge jetzt ansehen, was bin ich doch als armseliger Gott? Wenn ich mein Leben genau betrachte, das ist ja lauter Elend und Dreck, der das einzieht und dem Heiland sagt und ihm beichtet. Natürlich, wenn schlimmere Dinge vorliegen, dann nimmt man am besten einen Menschen dazu. Denn es gibt Dinge, die kann man nicht alleine gut ausmachen. Es gibt Dinge, da braucht man einen Menschen, bei dem man sich schämt, wenn man seine geheimsten, dreckigen Sünden sagt. Das nennt die Schrift Buße, Bekenntnis, die Katholiken nennen es Beichte, das ist ein großes Schenken. Luther, Martin Luther, unser evangelischer Martin Luther, der hat gesagt, ich wollte lieber, dass unsere Kirche, die evangelische Kirche, die damals entstand, zugrunde ginge, als dass die Beichte aufhörte. Aber wer hat aufgehört? Wer will denn heute noch seine Sünden beichten? Ich habe einen Freund, ich sage nicht, wer es ist. Ihr kennt ihn alle. Ich sage aber nicht, wer es ist. Wenn etwas in meinem Leben kommt, eine Anfechtung, über die ich nicht Herr werde, der ich drohe zu unterliegen, dann sage ich dem. Und dann reden wir und dann legt er mir die Hände auf und treten mich. Und wenn in sein Leben was kommt, womit er mich einführt, kommt er zu mir. Bekennet einander eure Sünden, damit ihr geheilt werdet, steht das in der Buchschrift. Weißt du jetzt, wie man geheilt wird? Raus mit dem Dreck, raus mit den Kohlen, da werden sie Diamanten. Meine Freunde, und der Tod wird ein Werkzeug fürs Leben. Er wird ein Priester Gottes. Er bekommt ja ein Priestergewand. Aber das will ich euch vorlesen. Weil ihr vielleicht denkt, dass der Bruder Hiller sagt, er komisch machen. Aber ich sage, ich lese vor, was geschrieben steht in 2. Samuel 21, Vers 9. 1. Samuel 21, Vers 9. Dort steht. Das Schwert Goliath des Philisters, den du, David, im Terebintental erschlagen hast, hier, es ist in ein Obergewand eines Priestergewandes eingewickelt. Hinter dem Ephod, das ist das Priestergewand. Wenn du es dir nehmen willst, dann nimm es. Denn es ist kein anderes hier außer diesem. Und David sprach, meinesgleichen gibt es nicht. Gib es mir. Und jetzt war das Schwert in der Hand des David. Und der wahre David ist Jesus Christus. Und da hat David mit diesem Schwert, mit dem er als Sündling, denn wohl ja das Haupt abnimmt, mit diesem Schwert hat er seine Siege erfochten. Und so ist das der Tod ein Mitarbeiter Gottes. Es gab Fälle, wo ein Sünder, wenn er eine schwere Sünde begangen hat, den Tod überliefert wurde. Aber das diente ihm zum Heil. In unserer Gegend wurde ein Briefträger überfallen, ein Geldbriefträger. War vor dem Ersten Weltkrieg. Lange her. Ein Geldbriefträger überfallen und tötet. Und der Mörder wurde gefangen, wurde gefunden, zum Tod verurteilt. Vom Untersuchungsgefängnis wurde der Prozess geführt. Und da haben sich eine ganze Anzahl Brüder von der Gegend. Damals, Bruder Geier war dabei. Mein Freund Karl Geier, der schon 10 Jahre tot ist. Da, die haben sich versammelt zum Gebet, dass der zum Glauben kommt. Dieser Mörder haben Erlaubnis bekommen, ihn zu besuchen, haben ihn besucht, haben mit ihm geredet und der Mann ist zum Glauben gekommen. Und dann ist er zum Tod verurteilt worden. Und dann sagten sie, ach, wir wollen den Gnadengesuch einreichen. Sagt er, nein, nein, ich habe den Tod verdient, ich will ihn auch sterben. Ich darf jetzt in meinem Heiland gehen, denn ich, der mich jetzt gebunden hat, hat das Gnadengesuch abgelehnt. Der wollte in den Tod hinein. Der Jesus wollte ja auch in den Tod hinein. Und der Judas hat die Christ bestraft und ist auch in den Tod hinein. Ich sage jetzt nicht, dachte ich ja nicht, ich rechtfertige den Selbstmord. Nein! Denn die meisten, die Selbstmord begehen, die tun es ja auf einem ganz niedrigen Grunde. Sie sagen, das Leben hat ja nichts mehr zu bieten. Ich habe alles genossen. Ja. Ich habe gelebt, ich geliebt, du heilige Rufe dein Kind zurück. Und so weiter. Meine Freunde, das sind die Gottgedanken, die wir brauchen, dass unser Herz weit wird in heiligem Vertrauen und weiß, Gott sieht alles aus der Furcht, aus der Teufel. Der Teufel hat genau das getan, was Gott haben wollte. Der hat das Opfer auf Golgatha bewirkt und vollzogen. Er war ohne Wissen ein Mitarbeiter Gottes, aber er hat aber nicht gewusst. Er hat gemeint, er wäre ein Gegner Jesu und Gottes. Wenn wir das durchschauen, das sprengen Bande von unserem Herzen, da werden wir froh, dass nicht nur Gott alles sieht, wir sehen das alles, steht geschrieben, wirklich, sondern wen dient auch, wem dienen auch alle Dienste. Richtig? Denen, die Gott lieben, müssen wie viele Dinge zum Besten dienen? Auch das Unrecht, das sie erdulden. Auch die Schmerzen, die sie erleiden. Auch die Verluste, die sie hinnehmen müssen. Alle Dinge, da hört jede Angst, jede Vorwürfe gegen Gott, die hören auf. Alle Dinge dienen uns zum Besten. Auch der Tod! Tod, du kannst mich nicht töten. Ich habe das Leben, das du nicht antasten kannst. Und du wirst auch eines Tages in ein Priestergewand gewickelt und dienst dem. So wie, heißt das auch Hebräisch, darf. Das heißt, der Liebende uns zu lieben. Freut euch doch, dass der Tod nicht mehr sein wird, wie geschrieben steht. Der Tod wird nicht mehr sein. Leid, Geschrei, Finsternis, Hass, Verzweiflung, Bosheit, Wahnsinn, Jammer, die heute anfängt, die Welt zu überfluten, wird nicht mehr sein. Ewige Freude wird über euch leuchten. Freut euch und betet an. Wir beten. Ja, wir danken dir, dass du stärker bist als der Tod, denn du bist das Leben, dass die Liebe stärker ist als der Hass, dass die Schönheit stärker ist als der Schmutz und der Ekel und das Elend, dass die Reinheit beglückender und leuchtender ist als die Verzweiflung. Oh Gott, wir danken dir, dass uns alles zum Besten dient, vorbildlich. Fürsten, Himmel und Gewalten, dass wir uns gar nicht mehr zu fürchten brauchen. Wenn wir, Herr Jesus, dir ungeheim geteilt gehören, nimm uns hin und lass uns sein, einzig, ewig, völlig sein. Halleluja! Amen.